Die Berliner Techno- und Partykultur wurde ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Wie habt ihr denn davon erfahren und was waren denn so eure ersten Gedanken dazu? War das für euch ein Grund zum Feiern? Fangen wir vielleicht mit dir an, Jihoon.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, dass jetzt der Berliner Techno in einer Liga mit dem Kasperle-Theater und der Finsterwalder Sangstradition steht. Ich verstehe ein Stück weit das Ansinnen. Clubkultur, nicht nur in Berlin, ist generell bedroht. Da stehen aber viele ökonomische Faktoren auch dahinter. Und aber ja, also es war ein bisschen witzig, aber ich habe auch die politische Dimension gesehen. Es kommt da zu so gewissen historischen Verengungen von Narrativen. Da werden wir mit Sicherheit gleich im Rahmen des Gesprächs noch darauf zurückkommen, weil Techno ist jetzt nicht genuin in Berlin entstanden, aber durch solche Schreibungen können natürlich solche Eindrücke entstehen, aber dazu kann Marcel mit Sicherheit auch was sagen.
Ich schließe mich da gleich mal an. Also erstmal war ich überrascht, erfahren habe ich tatsächlich aus der Presse davon, also dass es diese Aktivitäten gibt, das war uns schon bekannt und auch schon lange bekannt, dass es da Bestrebungen gibt, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Übrigen, denn Hans Cousteau war ja derjenige, der das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat und letztendlich dann rund um Dr. Motte und seiner Rave the Planet GmbH das Ganze dann vollendet wurde. Und natürlich haben wir uns auf jeden Fall für die Technokultur in Berlin gefreut, weil die ist ja explizit benannt. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Weil Clubkultur, wenn man sie als solche betrachtet, ist ja noch wesentlich vielfältiger und besteht eben nicht nur aus Techno. Und gleichzeitig ist eine Anerkennung, die, und da würde ich dann auch nochmal später darauf einsteigen, so ein bisschen verkennt, wo kommt Techno eigentlich her, wie konnte der entstehen und was hat in Berlin eigentlich noch dazu geführt, dass auch so eine Vielfalt an Techno-Kultur überhaupt entstehen konnte. Und da sind viele Faktoren einfach überhaupt nicht berücksichtigt.
Marcel, da würde ich vielleicht gerne gleich nochmal weiter nachhaken. Du bist eben in der Clubkommission Berlin engagiert. Das ist ein Interessensverband von VeranstalterInnen in der Stadt. Und du hast gerade eben schon die Rave the Planet GmbH ins Gespräch gebracht und gesagt, dass eben dieser Prozess um diese Anerkennung als immaterielles Kulturerbe schon seit Jahrzehnten im Gang ist. Inwieweit bist du in diesen Prozess involviert gewesen oder kannst du uns vielleicht noch einen tieferen Einblick gewähren in diesen?
Also so tief kann der Einblick von mir nicht kommen, weil wir uns nie aktiv an diesem Prozess beteiligt haben. Wir haben immer wieder mal Berührungspunkte gehabt, indem wir gefragt worden sind, ob wir da nicht mitmachen wollen. Ich glaube so, dass wichtig ist zu verstehen, dass wir eine viel breitere Perspektive von Clubkultur in Berlin vertreten und da ist Techno eben nur eins davon und da ist natürlich auch die Aktivität von Rave the Planet nur ein Aspekt der vielfältigen Clubkultur in Berlin. Und deshalb haben wir uns da nicht aktiv dran beteiligt. Wir haben durchaus auch immer wieder kritische Rückmeldungen gegeben zu dem ganzen Prozess. Und vor allem für uns steht ja auch die Frage im Raum, was passiert jetzt eigentlich damit, dass man diesen Titel bekommen hat, immaterielles Kulturerbe in Deutschland zu sein? Und was bedeutet das eigentlich und wer hat eigentlich was davon? Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt sehr eng beobachten müssen und uns auch aktiv einbringen, damit möglichst auch viele dann von dieser, nennen wir es jetzt mal Auszeichnung, profitieren.
Wie habt ihr euch denn als Mitglieder in der Clubkommission darüber verständigt? Oder denkst du, dass es irgendwie eine Form gibt, das sinnvoll zu nutzen, sozusagen diesen neuen Status als ja, Bewahrer der Kulturform Berliner Techno?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass da jeder unserer Mitglieder auch einen unterschiedlichen Blick drauf hat und ist auch gut so. Also in der Pluralität, wie wir unsere Clubkultur verstehen, gibt es da jetzt auch nicht eine einheitliche Sicht oder Meinung drauf. Für uns als Interessensvertretung, die jetzt ja auch viel mit Politik und Verwaltung und auch der Zivilgesellschaft und den Medien redet, ist total wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass das, was wir ja seit vielen Jahren versuchen, nämlich Clubkultur insgesamt so Anerkennung zukommen zu lassen, dass es zum Beispiel eine Anerkennung gibt im Baurecht, dass die Orte besser geschützt werden können, dass möglicherweise Förderinstrumente entstehen in der Zukunft, um weiterhin Nachwuchsförderung möglich zu machen, weil eben dieser wirtschaftliche Druck ja auf der anderen Seite da ist, dass wir eher das als Einladung nehmen, nochmal zu sagen, seht ihr, liebe Politik, auch ein Teil unserer Clubkultur, die wir die ganze Zeit hier bei euch versuchen, in einen anderen Status zu bringen, kriegt jetzt diese Auszeichnung und wir hoffen einfach, dass es ein bisschen hilft, nochmal in der Umsetzungsgeschwindigkeit von Sachen, die schon länger geplant sind, nämlich zum Beispiel Clubs als Kulturstätten anzuerkennen.
Jihoon, du beschäftigst dich als Journalist und auch als DJ mit elektronischer Musik und auch eben den Diskursen um diese Kultur. Der Eintrag wurde erst im Nachhinein um den Hinweis ergänzt, dass Techno ursprünglich Mitte der 80er Jahre in Detroit und Chicago als Musikkultur der marginalisierten schwarzen Bevölkerung entstanden ist. Und das reiht sich ein in eben auch die Kommerzialisierung von schwarzen Musikkulturen. Hast du eigentlich eine Erklärung für diese Ignoranz, eben, dass sowas nicht direkt in einer Würdigung drinsteht, wo eigentlich die Wurzeln solcher Musik liegen?
Ja, der Mensch neigt ja zu knackigen Begriffen irgendwie, nicht? Und wir hatten ja ein ähnliches Phänomen bei diesem Museum of Modern Electronic Music in Frankfurt, im MoMEM, was natürlich dann auch wahrscheinlich mit Frankfurter Kulturgeldern auch finanziert wurde und dort auch dann ganz schnell eine sehr weiße, männliche Frankfurter Sicht erzählt wurde. Da gab es auch viel Kritik von Female Pressure unter anderem, einem Interessensverband hier aus Berlin oder internationalem Netzwerk von feministischen Techno-Produzentinnen und DJs. Und man will es sich halt einfach machen, wenn man natürlich jetzt in diesem bundesweiten immateriellen Kulturerbediskurs sich natürlich breit machen möchte, dann braucht es dann vielleicht auch eine lokale Zuschreibung. Aber selbst innerhalb in Deutschland darf man auch die Entwicklung von Techno ohne Städte wie Köln, München selbst auch, was heute gerne vergessen wird, und Frankfurt auch nicht außer Acht gewähren lassen. Und da ist natürlich dann wirklich die Frage, was ist die Intention dahinter? Viele vermuten natürlich, dass man da eher an kulturelle Gelder Förderung bekommt. Das ist in dem Falle, könnte das natürlich die Rave the Planet Veranstaltung sein, die in der Tat natürlich als einjährige Sonderveranstaltung recht wenig mit dem alltäglichen Clubkultur-Dasein zu tun hat. Da mag Marcel mit Sicherheit beipflichten. Diese Tendenz hat man gerne. Also im großen Mainstream hatte man das jetzt auch mit dem aktuellen Beyoncé-Album, da schweife ich vielleicht ein bisschen ab, aber auch da ging es ja darum, ist Country wirklich so weiß oder kann auch eine schwarze Künstlerin sozusagen auch das Genre ownen, obwohl sie da auch eigentlich ursprünglich herkommt. Da neigt man dazu, dass wir jetzt in so einem, ich sag jetzt mal leicht provinziellen Dünkel irgendwie landen, diesen Berliner Techno jetzt irgendwie zu schützen, wie die Karpfenteichwirtschaft, finde ich auch kulturell ein bisschen schwierig. Zumal, was soll denn da jetzt nun geschützt werden? Reden wir jetzt auch über eine Musealisierung dieser Technokultur? Wollen wir das überhaupt? Es wird ja häufig ja auch gefordert, wir wollen Clubs als Kulturstätten, ähnlich wie Theater oder Philharmonien, Orchester sehen. Was hat das eigentlich überhaupt für Implikationen? Wer bestimmt denn überhaupt dann, was Techno ist oder was Clubkultur ist und was nicht? Und was hat das auch mit den ganzen Side-Effects dann auch zu tun, wie auch Drogen meinetwegen oder auch exklusive Türpolitik? Das gilt es zu verhandeln, und daher es sich darauf auszuruhen, jetzt den Titel eines Kulturerbes zu haben. Damit ist es bei weitem nicht getan, um jetzt irgendwie diese Technokultur oder Clubkultur im Generellen zu retten in den Großstädten.
Ja, wie wir eine schöne und zugangsoffene Techno- und Feierkultur vielleicht auch über die Grenzen hinaus von Berlin wahren könnten, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber mich würde jetzt tatsächlich doch nochmal ein kurzer historischer Abriss von dir, Jihoon, interessieren. Wie ist denn deiner Meinung nach, oder wie du es erlebt hast, vielleicht auch Techno nach Berlin gekommen? Und welche Rolle spielten denn eben auch die Pioniere aus Detroit wie Jeff Mills, Robert Hood oder Derrick May für Techno in Berlin kurz nach dem Mauerfall und eben in den 90er Jahren?
Ja, eine integrale Rolle selbstverständlich. Also natürlich, der Mann kriegt natürlich sehr viele Lorbeeren, aber so Dimitri Hegemann mit dem Tresor hat bestimmt eine wichtige Rolle gespielt, einfach weil die Musik natürlich aus den USA kam, die aber wiederum auch von deutscher Musik beeinflusst wurde, wie Kraftwerk und so. Also diese Geschichten sind ja eigentlich bekannt, und daher ist natürlich auch so dieses strikte Zäune ziehen, wo kommt jetzt Musik her, auch schwierig. Musik ist immer fluide, Musik ist immer auch interkulturell zu verstehen. Aber natürlich hat Berlin zu der Zeit nach dem Mauerfall die Räume zur Verfügung gehabt. Also es gab ja einfach viele Brachflächen, viele leerstehende Kraftwerke und Brauereihallen etc. etc., vor allem im Osten der Stadt. Und da konnte natürlich, weil die Räume zur Verfügung standen, konnte natürlich diese Kultur auch erst entstehen oder auch in der Form groß werden. Historisch gilt es natürlich auch bis nach New York zurückzuschauen, Ende der 70er, als die Disco-Kultur groß wurde. Das war ja so ein Stück weit der Beginn der DJ-Kultur. Aber in Berlin sind ja auch nicht nur Detroiter oder Chicagoer Einflüsse reingekommen. Es gab ja auch aktive Szenen in Manchester zum Beispiel. Wenn man Acid House Ende der 80er denkt, auch da wurde DJ-Kultur groß. Auch da gab es die ersten ganzen großen Raves, und das gleiche gilt auch für Städte in Tokio, wo auch wirklich prägende Producer-Helden irgendwie rauskommen. Und daher ist auch selbst diese Detroit-Berlin-Achse, die gerne aufgezogen wird, auch oft so ein bisschen romantisiert und verkürzt gedacht. Also das ist einfach immer komplexer. Und ja, Berlin hatte die Räume und darauf kann die Stadt mit Sicherheit auch stolz sein. Es kommt dazu, dass die Sperrstunde, die in dieser Stadt nicht existiert seit 1949, mit Sicherheit auch eine integrale Rolle spielt, warum überhaupt dieses exzessive Feiern möglich geworden ist. Und dass natürlich jetzt auch in den letzten 15 bis 20 Jahren da auch ein Sog entstanden ist, dass viele internationale KünstlerInnen nach Berlin zogen, aber auch viele wieder weggezogen sind, muss man fairerweise sagen. Das hat natürlich ein Stück weit dann auch zu diesem Image dieser Stadt geführt. Natürlich gehören auch Clubs wie Berghain oder auch die Love Parade dazu als Leuchttürme. Aber nichtsdestotrotz, ich warne davor, jetzt irgendwie Techno als genuin Berliner Erfindung irgendwie zu proklamieren. Das ist ein bisschen eng.
Vielleicht jetzt nochmal auf die aktuelle Situation der Berliner Techno-Szene zu sprechen zu kommen.
Oder vielleicht auch Club-Szene generell.
Club-Szene, denn die Ernennung der Berliner Techno-Szene zum immateriellen Weltkulturerbe, kann die eurer Meinung nach der Gentrifizierung entgegenwirken und den Clubs zu mehr Bedeutung in der Stadtplanung verhelfen? Jetzt ein konkretes Stichwort wäre ja zum Beispiel der Ausbau der Stadtautobahn A100, die jetzt erweitert werden soll. Die Erweiterung gefährdet ja mehrere Clubs oder zumindest deren Standorte. Denkt ihr, das könnte da einen Effekt haben, dass jetzt Berliner Techno zum immateriellen Kulturerbe gemacht wurde?
Also ich würde damit vielleicht anfangen, versuchen, eine Antwort drauf zu geben. Die kurze Antwort ist nein. Die etwas längere ist nein, weil es natürlich vielleicht eine Argumentationshilfe sein kann, die wir nochmal betonen, Clubkultur ist mehr als Techno. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da ist ein ganz spezifischer Aspekt und eine sehr regional begrenzte Praxis ausgezeichnet worden, die aus meiner Sicht vor allem natürlich in dem Geschick, und das war dann vielleicht das Momentum, als die Love Parade gegründet wurde in Berlin und auf die Straße ging, erstmal etwas zu nehmen, was emotionalisiert und dann kommerzialisiert wurde. Und deshalb ist es ja auch, glaube ich, der Berliner Techno geworden, weil sich eben das ganze Team rund um Dr. Motte, der Mitbegründer der Love Parade hier damals in Berlin war, sich das auch mit seinem Status und seiner Erfahrung zu eigen gemacht hat. Und nichtsdestotrotz hilft es natürlich keiner konkreten Verdrängungsmechanismen und auch nicht den Stopp von Gentrifizierung, weil da auch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu überlegen, warum wir uns seit Jahrzehnten als Clubkommission hier in Berlin, aber auch bundesweit mit der Live-Com für die Anerkennung von Clubs als Kulturstätten bemühen. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie können wir dort Mittel einwerben, um Häuser eine Nachwuchsarbeit weiter zu ermöglichen, die spätestens nach Corona für ganz viele nicht mehr möglich ist. Und die Leute fallen ja nicht vom Himmel und sind dann plötzlich super DJs, sondern die müssen ja irgendwo mal anfangen zu üben und auch niederschwellig und in kleinen bezahlbaren Umgebungen und Räumen und Clubs Auftrittsmöglichkeiten und Probemöglichkeiten haben. Und das andere ist vor allem, dass wir natürlich, und das hast du gerade angesprochen, das Thema der Stadtplanung haben. Das wird sich aber erst ändern, wenn es auch eine gesetzliche Festschreibung gibt, dass diese Räume und diese Flächen und diese Orte, in denen Clubkultur stattfindet, anders behandelt werden und berücksichtigt werden und nicht immer davor der Herausforderung stehen, da kommt jetzt etwas, was als wichtiger identifiziert wird, nämlich so eine Autobahn als Daseinsvorsorge, während die Clubs ja nach wie vor als Vergnügungsstätten und gleichgesetzt mit Spielhallen und Puffs gleich bewertet werden, dann eben auch einfach verdrängt werden können, während so eine Kulturstätte, und da gab es ja schon das Beispiel von Theatern und Operhäusern und Orchestern und Philharmonien, gleichwertig behandelt werden und dann eben auch zum Stück der Daseinsvorsorge gehören in der Zukunft. Das ist aber noch ein langer Weg. Also auch wenn das gesetzlich geändert wurde, heißt es nicht, dass es dann sofort alles safe ist, sondern dann sind eigentlich die richtigen Prozesse erstmal in Gang gekommen, zu gucken, dass Stadtplanung auch auf sowas Rücksicht nimmt, weil das werden die nicht automatisch tun, sondern da müssen wir dann immer wieder hingehen und sagen, hinweisen, hey, da wird jetzt was Neues gebaut, das rückt daran und da ist aber schon ganz lange ein Clubstandort, der muss jetzt geschützt werden und das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Marcel, du hast vorhin schon darüber gesprochen, wie ja, VeranstalterInnen in Berlin eben diesen Status möglicherweise auch nutzen können, wenn sie irgendwie Techno-Veranstaltungen in Berlin veranstalten wollen. Was hat denn aber deiner Meinung nach, und vielleicht kannst du danach auch was dazu sagen, Jihoon, die Rave the Planet GmbH von dieser Anerkennung, die sie jetzt erwirkt haben?
Also ich glaube, dass sie vor allem ihr Geschäftsmodell dadurch absichern, nämlich mit diesem Kult um Techno, um Berliner Techno und dieser ganzen Historie der Love Parade weiterhin sozusagen Geld zu verdienen, per se erstmal auch nichts Schlechtes dabei. Dann ist aber die Frage sozusagen, wer profitiert eigentlich davon und wo landet es? Und ich glaube, da muss man nochmal genauer hinschauen, sozusagen, welchen Mehrwert hat dann eigentlich jetzt auch sozusagen über die Rave the Planet GmbH davon, also wer hat da was davon? Also entstehen da Lizenzierungsmodelle draus? Kann man im Rahmen der Parade, die ja jetzt doch wieder jährlich stattfinden soll, kann man da irgendwie auch wieder was zurückgeben, so? Wer darf mitmachen, wer darf nicht mitmachen, wer repräsentiert es eigentlich und auch nicht. Also ich finde, da muss man schon nochmal genauer hingucken, welche Auswirkungen das hat. Das können wir jetzt beobachten und vor allem dann den Finger erheben und sagen, Achtung, Achtung, da sehen wir auf jeden Fall Probleme, wenn wir sie sehen. Und gleichzeitig eben im Austausch mit den ClubakteurInnen zu sein, auch immer wieder deutlich zu machen, wo kommt Techno eigentlich her? Was hat es für eine Historie? Was hat es für einen Impact? Welche Faktoren gehören eigentlich noch dazu, dass es überhaupt entstehen konnte? Und wo sind wirklich auch vielleicht unsere Probleme? Weil das habt ihr vorhin auch alles schon benannt. Es geht ja am Ende nicht nur um eine diverse Feierkultur, sondern auch um eine zugängliche. Gleichzeitig gibt es Ausschlussmechanismen. Für wen ist eigentlich Clubkultur und für wen auch nicht mehr so, weil es finanzielle Hürden mittlerweile gibt. Also wer kann sich 25 € Eintritt leisten? Und das sind alles Fragen, die wir über die Frage, wer profitiert davon, auch verhandeln müssen und das gleichzeitig. Also ne, wir können jetzt auch nicht mal uns hinsetzen, zurücklehnen, abwarten, was passiert da jetzt eigentlich? Und dann gucken wir mal, sondern wir müssen im Grunde unsere Arbeit weitermachen, nämlich möglichst transparent und offen und inklusiv eine Kultur weiterzuentwickeln, sodass auch in Zukunft Generationen möglichst breit partizipieren können und dass die, die aus marginalisierten Perspektiven kommen, vor allem mehr Anerkennung und Raum und auch eine Stimme bekommen.
Ja, wie steht es denn? Also, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Du hast gerade schon angesprochen, irgendwie Partizipation und Zugangsoffenheit. Wie zugangsoffen oder wie exklusiv sind denn Türpolitiken in Berlin? Wer kann denn aktuell noch feiern gehen und wie sind denn Freiräume gesät, um vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, ne, auch so vielleicht was Halboffizielles mal zu unternehmen? Ja, keine Ahnung. Das würde mich einfach, das ploppt gerade so auf als Frage in mir.
Das ist auch eine wichtige Frage und eine sehr, sehr gute. Also ich glaube, es ist genauso unterschiedlich, wie die Clubkultur in Berlin unterschiedlich ist. Und ich glaube, dass es einfach interessant ist, diesen Aushandlungsprozess, der ja nie aufhört, der immer wieder neu diskutiert und besprochen werden muss. Und ich kann es an einem Beispiel vom Schwutz machen. Wir sind ein großer queerer Club und wir stehen für eine bestimmte Community. Das heißt, natürlich finden da Ausschlüsse statt, weil wir einen besonderen Schutzcharakter für Menschen haben, die sich als queer definieren. Und das heißt jetzt nicht, dass dann keine Heteros reinkommen, um da mal nur so einen Aspekt reinzunehmen. Das heißt aber sehr wohl, dass wir schon genau hingucken, wenn da jetzt ein Junggesellinnenabschied mit 20 Hetero-Frauen kommt und bei uns rein will, dass wir auch da natürlich sagen, nee, das passt heute nicht. Ihr seid eine große Gruppe und das hat eine gewisse Dominanz, die auch dann natürlich sehr schnell in so einem Raum einnimmt und da fühlen sich viele Leute unwohl. Also, ne, das ist jetzt Exklusion heißt nicht immer automatisch was Schlechtes. Gleichzeitig ist aber auch eine andere Frage irgendwie, welche Leute stehen da an der Tür und wie ist die Ansprache und wie werden Leute eben auch aufgrund von Zuschreibungen oder von äußeren Merkmalen, zum Beispiel rassistisch oder sexistisch oder queerfeindlich behandelt, jetzt an anderen Clubtüren. Das finde ich eine wichtige Frage, dass wir darüber diskutieren und gleichzeitig auch anerkennen, dass es eben bestimmte Ausschlussmechanismen gibt, weil dann eben auch bestimmte Communities unter sich sein wollen und es auch ein Teil des Charakters von Clubkultur am Ende des Tages ausmacht.
Jihun, deine Perspektive würde mich auch total noch interessieren auf diese Frage vorhin.
Das war jetzt eine sehr große Frage. Ich versuche auf genauso die Freiräume zum einen, ja, die sind sehr rar gesät mittlerweile, weil natürlich auch die Stadt nahezu vollständig versiegelt ist. Ich glaube aber auch, dass so Biotop, nenne ich das jetzt mal, in dem bestimmte auch legendäre Locations wie die Bar 25 oder ähnliches vielleicht vor 20 Jahren entstanden sind, heute auch in der Form nicht mehr möglich sind. Ich denke auch, dass ClubmacherInnen heute mit einem ganz anderen wirtschaftlichen Zwang an solche Projekte heranzugehen haben. Das Gleiche gilt auch für die Open-Air-Kultur zum Beispiel, die in Berlin ja auch sehr groß war. In anderen Städten natürlich auch, was heute eigentlich, ich weiß nicht, ob Marcel mir da anderes sagen kann, aber glaube ich, völlig verschwunden ist zum Beispiel. Also dieser freie Geist, nenne ich das jetzt mal, den sehe ich heute eigentlich kaum noch, weil natürlich auch aufgrund hoher Betriebskosten, Personalkosten, Mieten etc. und sehr, sehr gering vorhandener Räumlichkeiten, das einfach so nicht mehr machbar ist. Zu den Kulturstätten, also wie gesagt, also ich finde das wirklich sehr schwierig, weil dann haben wir, also man kann ja ein bisschen mal rumspinnen, wenn man dann eine Situation wie beispielsweise beim Theater hat, dann gibt es die großen Häuser, die natürlich auch gefördert werden und es gibt dann viel Theater im Off und auch diese Theater im Off wollen natürlich auch gerne vielleicht dann auch das Renommee genießen oder auch die Fördergelder genießen, die dann die großen Häuser bekommen und wer beschließt dann sozusagen, dass dies dann dazugehört oder nicht? Oder wer entscheidet auch im Berliner Kontext, dass jetzt vielleicht eine Reggae-Bar den gleichen kulturellen Impetus haben kann, wie jetzt vielleicht ein Berghain oder ein Watergate oder ein About Blink? Und das führt natürlich ja also zu so Musealisierungsprozessen. Und ich weiß nicht, ob das so einer Musikkultur im Allgemeinen gut tut. Also wenn wir jetzt etwas ausstellen in einem Schaukasten oder etwas konservieren wie in einem Zoo oder Naturkundemuseum, dann hat man vielleicht etwas ein Stück weit konserviert und kann man vielleicht auch für nachkommende Generationen irgendwie noch präsentabel zeigen. Aber für das, was es in meinem Sinne ursprünglich gewesen ist, nämlich eine ständig dynamische, auch rotierende und fluide Szene, können solche Zuschreibungen meiner Ansicht nach nur bedingt hilfreich sein. Wir befinden uns da in einem Dilemma, weil es gilt, es zu schützen. Da bin ich natürlich völlig d'accord mit. Aber da reden wir jetzt gerade, also vielleicht muss man da zum Anfang darüber zu sprechen, wie das in einer Praxis aussehen kann. Ich pflichte auch bei, dass jetzt auch wirklich Rave the Planet da ein Sonderstatus qua Definition schon ist, weil niemand macht so etwas in dieser Form, in dieser Stadt. Vielleicht gibt es so etwas in Zürich noch. Und das jetzt aber als Aushängeschild der Technokultur zu sehen, finde ich auch ein Stück weit verkürzt. Ja, da müssen wir reden und dass man sich jetzt freut, dass so etwas jetzt kulturell geworden ist. Also kann man machen, aber ich glaube, das widerspricht so ein bisschen der Genetik oder dem eigentlichen Ansinnen dessen, was es mal sein wollte und eigentlich auch sein sollte für die Zukunft, für junge Leute vor allen Dingen auch.
Ihr habt jetzt beide Wirtschaftlichkeit auch so am Rande gestreift als Thema. In dem Antrag von Rave the Planet heißt es, zitiere da mal, viele interpretieren die Zusammenarbeit mit Industrie und Wirtschaft als Zerstörung des Techno-Spirits. Vielleicht könnt ihr mal uns so einen Einblick geben in den Wirtschaftsfaktor Partykultur. Womit wird denn am meisten Geld verdient? Ist das vielleicht sogar die Tourismusbranche, die quasi so ja, Clubbesucherinnen dann unterbringt, die da irgendwie einen größeren Faktor macht als der Gastrosektor oder der Club an sich? Oder sind es irgendwie größere Festivals? Oder also wie ist denn Techno wirtschaftlich organisiert?
Also auch da würde ich sagen, da gibt es einfach größere Zusammenhänge und Dimensionen, die man alle nicht voneinander losgelöst betrachten kann, weil ohne die TouristInnen wäre es in Berlin auch nicht möglich, das in der Dimension zu haben. Gleichzeitig verdienen wir natürlich mit dem Verkauf von Tickets und Alkohol unser Geld und die Hotels mit der Übernachtung und die Fluggesellschaften mit den Flügen und der Späti mit dem Wegebier. Also das ist sozusagen, glaube ich, eine größere und gesamtere Dimension. Und es wäre auch alles gar nicht so dramatisch und tragisch, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben würden, die ein enormes Bedürfnis in den letzten Jahrzehnten nach Sicherheit entwickelt hätte, anders als es vielleicht noch in den 90er Jahren und mit dem Fall der Mauer dann spätestens war, wo es ja viel um Freiheit ging. Und das eine gibt es genauso wenig bedingungslos wie das andere und der Preis ist immer sozusagen dann das Gegenteil, nämlich wenn ich mehr Sicherheit haben will, muss ich auf Freiheit verzichten, wenn ich mehr Freiheit haben will, muss ich auf Sicherheit verzichten. Und ich glaube tatsächlich, dass ich auch diese Frage von Schutzbedürftigkeit oder mehr Mut oder mehr Raum zu experimentieren jetzt gar nicht stellen würde, würden wir sozusagen in einer Gesellschaft leben, die mehr nach Freiheit strebt. Aber ihr seht es ja sicherlich auch, das ist etwas, was mir eher Sorge macht, dass wir auch diese Prozesse gerade angehen müssen, weil wir eben da uns gegenstellen müssen, weil dieser Freiheitsgedanke und Leute dürfen auch mal machen und es gibt nicht tausend Regularien und Hürden und Bürokratie. Das würde natürlich ganz viel Freiheit schaffen, Dinge auch auszuprobieren, mal was zu wagen, ohne gleich sozusagen schon wieder das große Risiko am Ende des Tages zu sehen, weil Geld ist das eine so und ich finde es total wichtig, irgendwie das aus der wirtschaftlichen Perspektive in Form von Geld zu betrachten, aber viel wichtiger finde ich die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich und was hat die für Bedürfnisse und wenn das große Bedürfnis Sicherheit ist, dann kostet es halt auch richtig was und es kostet dann die Freiheit und es kostet viel, viel Geld.
Du verknüpfst jetzt durchaus auch quasi Clubkultur, Party mit ja auch politischen Faktoren, die ja auch irgendwie von den Ursprüngen von Techno und House in Detroit und Chicago durchaus herkommt, wo quasi einen Raum geschaffen werden sollte, der extern zu gesellschaftlichen Verhältnissen funktioniert. Würdest du sagen, dass das noch als Faktor für Party irgendwie ausschlaggebend ist oder ist einiges?
Ich finde das eigentlich den wichtigsten Faktor und über den wird es ist nur sehr schwer im Moment zu reden, weil, also ich mache mal ein Beispiel so, es gibt ganz viel ja Probleme seit Jahrzehnten von Verdrängung und es ist die 100-Ausbau wurde schon angesprochen, aber jetzt auch mit den bevorstehenden Landtagswahlen in den Ostbundesländern und der anstehenden Bundestagswahl nächstes Jahr merken wir gerade, wie schwierig das ist, überhaupt unsere Mitglieder dazu zu motivieren, auch Aktionen zu machen. Und das wäre vor 10 Jahren anders gewesen. Ich weiß noch irgendwie, als die GEMA irgendwie ihre Tarifreform geplant hat, wie wir alle in einer breiten Koalition auf die Straße gegangen sind. Da ging es aber um Geld so und es hatte nichtsdestotrotz einen großen Spirit. Wir hatten aber auch große Kundgebungen gegen die AfD wegbassen. Und nun ist es ja so, dass wir das zu einer Zeit gemacht haben, da war die AfD noch gar nicht so groß. Jetzt steht sie irgendwie in einigen Bundesländern kurz davor, die absolute Mehrheit zu erreichen, wenn es weiter so geht und ist in den letzten Jahren immer stärker geworden, auch auf Bundesebene. Und jetzt passiert so richtig gar nichts mehr. Und das ist nicht, weil die Leute nicht wollen, sondern weil sie nicht mehr können, weil sie einfach diesen wirtschaftlichen Druck haben zu überleben, dass da überhaupt gar keine Energie mehr ist, zu sagen, ey, wir sind jetzt mal spontan und machen hier eine Aktion und stampfen aus dem Boden eine richtig große Kundgebung. Und man sieht ja auch, dass dieses kleine Feuer, was entzündet wurde mit den großen Protesten Anfang diesen Jahres von der demokratischen breiten Mehrheitsgesellschaft in Anführungsstrichen, weil natürlich auch da bestimmte Gruppe von Menschen, vor allem die von den rechten Gedankengut der AfD unmittelbar betroffen sind, wenn sie abgeschoben werden sollen, teilweise überhaupt nicht präsent waren. Und da muss man sich natürlich schon fragen, irgendwie ist dann Demonstrieren heute auch nur noch so ein Aktionismus irgendwie für Social Media. Ich mache ein schönes Video, weil ich war dann mal dabei so. Oder schaffen wir es in der Gesellschaft auch, uns da breit aufzustellen und auch die Betreiber und die ClubgängerInnen dazu zu motivieren, zu zeigen, dass Clubkultur durchaus politisch ist, weil sie nämlich den Raum schafft gegen diese, und ich sag gerne, heteronormative Welt, die uns irgendwie aufgedrückt werden soll, dass sie in diesen Räumen überhaupt mal zusammenkommen können und frei davon zu sein und das aber eben auch nur halten können, wenn wir dafür sorgen, dass rechte und rechtsoffene Menschen nicht an die Macht kommen.
Jihoon, kannst du vielleicht noch jetzt abschließend aus deinem Erfahren vielleicht auch als Journalist und selber ja auch Produzent und DJ deine Beobachtungen teilen oder wie du die aktuelle Lage einschätzt?
Ja, wir reden natürlich über Berlin und das ist natürlich eine Blase und auch weltweit eine sehr einzigartige Blase. Sal hatte das vorhin kurz angesprochen, was ich jetzt auch seit Jahren beobachte und das finde ich tatsächlich viel, viel dramatischer, ist eben der Wegfall von Räumlichkeiten in kleineren Städten, in der Provinz, in ländlichen Gebieten. Dazu zähle ich auch wirklich wichtige Räume wie die Jugendzentren, wo junge Bands sich entwickeln können, wo eben Musik entstehen kann, wo auch junge Menschen erste Veranstaltungen frei machen können. Da bin ich nah an Kultur sozusagen, also in den 90ern, 80ern irgendwie aufgewachsen, da gehörte das einfach schlichtweg dazu. Und natürlich, wenn diese Räume wegfallen und das Ganze schließt natürlich dann ein Stück weit auch an die Clubkultur an oder zumindest die Bedeutung von Clubkultur, das Gleiche gilt vielleicht auch für Theater in kleinen ostdeutschen Städten, da eben diese demokratieoffenen Räume zur Verfügung zu stellen, die natürlich unter sich immens also bedroht fühlen müssen, weil wenn man sich die Kulturpolitik der AfD beispielsweise anguckt, würden sie am liebsten solche Häuser sehr, sehr bald schließen. Oder da gab es ja auch schon erste Bemühungen, dass in Theatern mehr heimataffine Inhalte gespielt werden sollen. Ich habe jetzt den Terminus nicht im Kopf, aber wenn wir über Demokratie sprechen, brauchen wir eben auch diese demokratiefreundlichen Räume. Das sind jetzt nicht nur namhafte Clubs, die irgendwie große Strahlkraft besitzen und mit tollen DJ-Bookings irgendwie brillieren können. Das sind wirklich die kleinen Läden, das sind die Jugendzentren, das kann ich nicht oft genug sagen, weil die werden immer weiter verdrängt oder nicht mehr gefördert oder es gibt keine Menschen, die sich da ehrenamtlich für engagieren müssen. Wenn wir das aus dem Blick lassen, dann brauchen wir auch, also jetzt mal überspitzt gesagt, die Clubkultur auch nicht mehr, weil das hängt ein Stück weit zusammen, finde ich, um auch dieses Kulturverständnis zu haben. Warum brauchen wir diese Räume? Warum sind Clubs mehr als nur Stätten zum Besaufen oder für JGAs? Und dieses Verständnis wird benötigt und dann können wir auch gerne mit diesem Kulturbegriff der Clubkultur auch gerne weiterarbeiten.